aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, Nora, würde ich gerne mit dir über Autonomie sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Pumpkin Organics. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo, Nora.
Hi, Oliver.
Autonomie, Autonomiephase, früher auch die Trotzphase genannt. Wieso heißt es denn jetzt eigentlich nicht mehr Trotzphase?
Ja, das ist ganz spannend, ne, dass das so umgewidmet wurde. Also als wir Kinder waren, hat man ja noch davon gesprochen, dass kleine Kinder irgendwann in die Trotzphase kommen und dass das anstrengend ist. Und dieses Trotzen, das war sozusagen der Sammelbegriff für all die herausfordernden Verhaltensweisen, die kleine Kinder eben oft zeigen. Also schmollen, auf den Boden werfen und wüten und einfach Regeln und Grenzen nicht akzeptieren, sich gegen bestimmte Dinge auflehnen. So, das wurde alles unter Trotzphase subsumiert. Und dieses Verb trotzen hat ja im Deutschen so ein bisschen zwei Bedeutungen. Also einerseits sagt man so, die Burg trotzt dem Angriff oder so. Das ist halt eher so was Positives im Sinne von, da ist so eine große und auch wichtige Widerstandsfähigkeit da. Aber gerade in Bezug auf Kinder wurde der Begriff Trotz eben oft in einer eher abwertenden Manier verwendet. Also dass sozusagen der Begriff Trotz suggeriert hat, kleine Kinder, die stellen sich halt an, die machen halt aus Jux und Dollerei, da irgendwie ein Drama um nix. Und dieser Begriff des Trotzes hat eben in der klassischen Erziehungsliteratur immer zu der Empfehlung geführt, ein Trotz muss gebrochen werden und zwar idealerweise, indem man nicht auf irgendwelche Forderungen oder Gefühlsregungen eingeht, sondern indem man das Kind entweder bestraft oder ignoriert für dieses trotzige Verhalten. Und die klassische autoritäre Erziehung geht eben davon aus, Trotz ist ein Fehlverhalten eines Kindes, von dem es lernen muss, dass das nichts bringt. Und das Erziehungsziel ist, dieses Trotzverhalten eben abzustellen, zu eliminieren. Mhm. Das Kind soll lernen, sich angemessen zu verhalten und nicht mehr zu wüten, zu toben, zu schreien, zu weinen. Und der Begriff Autonomiephase wurde dann in den vergangenen Jahren von verschiedenen Seiten so stärker in den Vordergrund gerückt und auch geprägt. Das war auch sehr stark unter dem Einfluss von Jesper Juhl, der einfach diese Neuinterpretation vorgeschlagen hat, zu sagen, wir tun Kindern Unrecht, wenn wir behaupten, sie würden einfach sinnlos wüten in diesem Alter, sondern wir müssen verstehen, dass es in dieser Entwicklungsphase um die Entwicklung von Autonomie geht und dass das ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt ist. Also Kinder kommen auf die Welt und sind in einer unglaublichen Abhängigkeit, sind fast symbiotisch mit ihren Müttern, Elternteilen verbunden und dann kommen sie sozusagen in ihre Selbstwirksamkeit, in ihre Kraft, lernen, ihren eigenen Willen zu spüren, zu formulieren, lernen, sich auch zu lösen, auch mal in Widerstand zu gehen. Und das ist eine ganz wichtige entwicklungspsychologische Phase. Und deswegen sollten wir diese Phase sozusagen befreien von diesem eher abwertenden Begriff Trotzphase und neu benennen, um einen neuen Blick darauf zu bekommen, was für eine Chance und für eine Kraft und für ein Potenzial in dieser Lebensphase eben auch steckt, wo Kinder ihre Autonomie entdecken.
Mhm. Aber das heißt, wenn das von Juhl ungefähr ausging, dann war das eine internationalere, weil Juhl war ja, oh Gott, was war er, Däne?
Däne,
Schwede?
Ja.
Däne. Juhl war ja Däne. Das heißt, das muss sich sozusagen zumindest im europäischen Kontext so ein bisschen durch die Bank durchgezogen haben. Weißt du da zufällig was?
Also es ist tatsächlich so, dass Juhl da sich dafür stark gemacht hat, von Autonomie zu sprechen. Ob er sozusagen der Erste war, der diesen Gedanken formuliert hat, kann ich gar nicht sagen. Meines Wissens ist es schon so, dass sozusagen diese Forderung, wir müssen in der Autonomiephase die Autonomie in den Mittelpunkt stellen, von verschiedenen Seiten, auch aus Entwicklungspsychologie und Bindungsforschung und so, schon länger so vorgebracht wurde. Und die Trotzphase hat in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Namen und dementsprechend gab es natürlich auch unterschiedliche Neubewertungen. Ne? Also im Englischen spricht man auch von den Terrible Twos und dann haben da eben auch ErziehungsexpertInnen darüber gesprochen, zu sagen, vielleicht müssen wir das mal umlabeln. Die Kinder sind ja nicht schrecklich. Die Kinder haben einfach nur ihre Entwicklungsaufgaben zu bewältigen in dem Alter. Und Jesper Juhl, das darf man nicht vergessen, war Däne, hat auch viel in Dänemark gewirkt, aber sein größtes Publikum waren tatsächlich die deutschen LeserInnen. Und der hat tatsächlich sehr, sehr stark in den deutschen Erziehungsdiskurs hineingewirkt, was einfach auch damit zu tun hatte, dass die deutsche Erziehungsgeschichte auch durch die NS-Vergangenheit und die ganze Erziehungslogiken, die dadurch sozusagen in die deutsche Gesellschaft eingesickert sind, immer so ein bisschen eine spezielle war und es auch für die deutschen Eltern oft psychologisch noch mal was Entlastendes hatte, wenn sozusagen jemand von außen kommendes ihnen so ein bisschen erklärt hat, wie man einen neuen Blick auf Kinder finden kann, weil eben in Deutschland immer so ein bisschen dieses vergiftete Erbe im Raum steht.
Genau, der Coaching-Effekt, das ist halt von außen. Oder auch therapeutischer Effekt, dass es von außen halt manchmal leichter anzunehmen ist. Mhm. Also ich weiß schon, wir sind hier nicht der Wortklauber-Podcast und ich finde es trotzdem irgendwie total interessant, weil ich mit dem Wort Autonomie jetzt so aus dem Bauch raus denke, das ist auch nicht der idealste Begriff für diese Phase. Weißt du, okay, wie ich meine? Also ich finde dieses Gelabel von das ist Tom und der ist jetzt in der Autonomiephase. Das ist natürlich höflicher als das alte Wort mit T. Mhm. Aber ich finde es erstens auf eine Art abstrakteren Begriff und als jetzt sozusagen nicht studierter Pädagoge auch so ein, wie hilft mir das denn im Umgang? Ja. Also, weißt du, was ich meine? Ich finde so diese, ich finde so Labels manchmal total entlastend und manchmal sind sie so, da kannst du alles drunter packen oder da kannst du dir auch einen totalen Kopf machen, statt einfach hinzuschauen und zu sagen, da wirft sich jemand wütend auf den Boden, weil er will diesen verdammten Schokoriegel im Supermarkt haben. Help.
Ja. Und du hast völlig recht. Also so ein langes fremdwortbasiertes Wort wie Autonomiephase, wenn das dann erstmal wie so ein Klotz da steht und ich weiß jetzt, mein Kind ist jetzt in dieser Phase, die hat einen super langen, komplizierten Namen, so, dann kann das auch bei mir als Mutter oder Vater schnell so eine fast schon Angst wecken im Sinne von, oh Gott, was ist das jetzt wieder für eine komplizierte Phase, bei der ich mir wieder ganz neue Regeln aneignen kann? Und diesen Begriff des Trotzes durch Autonomie zu ersetzen, war, wie gesagt, mit besten Intentionen so gedacht. Und ich verstehe auch die Verbesserung, die in dieser sozusagen Wortneuschöpfung steckt. Aber es ist total natürlich auch so, dass dieser Fokus auf den Begriff der Autonomie manchmal auch den Blick darauf verstellen kann, dass ja Kinder in der Autonomiephase, die so ungefähr um den ersten Geburtstag herum beginnt und meistens so ungefähr bis 5 so andauert, wobei es da auch individuelle Unterschiede gibt, dass das Thema dieser Kinder ja eben nie nur Autonomie ist. Also natürlich entdecken die Kinder in diesem Alter Autonomie und sie sind gleichzeitig immer noch bedürftig und brauchen immer noch Rückversicherung und Nähe und emotionale Sicherheit und schwanken auch zwischen diesen Polen. Ich will selbstständig sein, ich will mich ankuscheln können und wieder ein Baby sein, so hin und her. Nicht jedes Kind hat das gleich stark ausgeprägte Autonomiebedürfnis. Nicht jedes Kind hat zum gleichen Zeitpunkt das gleich stark ausgeprägte Autonomiebedürfnis. Mhm. Manche, zum Beispiel neurodivergenten Kinder, haben deutlich länger und intensiver mit dem Autonomiethema zu tun als andere Kinder. Und insofern kann dieses Schlagwort Autonomiephase, ne, wo man so sagt, alle Kinder in dem Alter fallen da so drunter, auch verhindern, dass man wirklich das einzelne Kind und sein einzelnes Thema anschaut, ne? Also wenn so ein Kind im Supermarkt auf dem Boden liegt und ich gehe vorbei und denke, ach, Autonomiephase, dann kann das,
ja, das meine ich.
Genau, also das kann das ja sein so. Und es kann aber auch sein, es steckt was ganz anderes dahinter und ich darf diesen Begriff, glaube ich, niemals als Hinderungsgrund sozusagen nehmen, um wirklich auch hinzuschauen, mein Kind ist so viel mehr als irgendein Label oder irgendeine Phase, mein Kind ist eine komplexe Person mit ganz vielen Gefühlen, genau wie ich als erwachsene Person auch. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ne, also analog, ich hätte irgendwie einen schwierigen Tag, ja, und ich hätte so das Gefühl, mein Partner oder mein Umfeld würde sagen, ah ja, okay, halt Perimenopause oder was, ne, also so, das so einlabeln unter, ja, das ist halt diese hormonelle oder sonst was Phase, das nervt einen ja total. Es gibt ja ganz oft bei Frauen, wenn die irgendwie schlecht drauf sind, so, kriegst du mal deine Tage oder was? So, als wäre das dann so ein Grund zu sagen, ja, dann kann man dich nicht ganz ernst nehmen oder so. Und da wird dann nicht mehr geschaut, was ist eigentlich wirklich los. Und das ist natürlich eine Gefahr, die in so einem Begriff in Bezug auf Kinder liegt. Genau übrigens auch wie beim Pubertätsbegriff, ne? Dass man dann manchmal auch zu Recht wütende oder empörte oder strauchelnde Jugendliche so subsumiert unter, ach, Teenies halt, ne? Anstatt wirklich hinzuschauen.
Ja, ja. Oder auch so, was ist das, Vorpubertät oder
ja,
so.
Ja,
ne?
Das genau.
Sind immer wieder so schwierig wahrgenommene, längere Zustände irgendwie mit in so ein Label gepackt werden.
Ja.
Aber ist dann trotzdem ja am gleichen Nachmittag zuckersüß und zuckergemütlich sein kann, wo ist sie denn dann hin, die Phase? Ja, also die, also das merke ich immer so, dass ich damit so ein bisschen struggle. Ja. Und gleichzeitig ist es natürlich, wenn ein Kind seine, ich versuche jetzt krampfhaft ein Wort ohne Autonomie zu finden, aber fällt natürlich keins ein, wenn ein Kind also drauf und dran ist, seine eigene Welt für sich zu erobern und keine Grenzen kennt, ist es natürlich trotzdem für uns Eltern eine Herausforderung, right? Hm. Und es fühlt sich ja so an, als würde es nie wieder aufhören.
Ja, und daran kann ich mich schon noch sehr, sehr gut erinnern, als junge Mutter bei meinem allerersten Kind, dass diese Autonomiephase mich echt so ein bisschen kalt erwischt hat, diese Veränderung. Ich erinnere mich dran, ne, ich war so eine junge Mutter mit meinem ersten Baby und das Baby war total süß und total bedürftig und wir hatten so uns so miteinander eingegroovt und ich wusste so, wie funktioniert unser Alltag, ne? Ich wusste sozusagen so diese Routine, wie das halt ist mit so einem kleinen Kind aus. Jetzt hilft stillen und jetzt hilft tragen und jetzt hilft so ein bisschen auf den Arm nehmen und so bringe ich mein Kind ins Bett und so machen wir unsere Sachen miteinander.
Und natürlich, ich check dich.
Genau.
Ne? So, also das ist ja so der, also nicht, dass du die Chefin bist, weil es ist ja wirklich beidseitig, aber ich weiß schon ungefähr, wie ich das hier handle.
Genau, so, und ich kann dich sozusagen lesen und wir, also du und ich, mein Baby, wir haben in dem Sinne keine Interessenskonflikte, sondern wenn du was willst, dann muss ich halt erkennen, was du brauchst und dir das geben. Und manchmal bin ich vielleicht verzweifelt, weil ich es gerade irgendwie nicht rauskriege, warum du weinst. Aber ich habe nicht das Gefühl, du arbeitest gegen mich oder du versuchst irgendwas zu sabotieren. So. Und das war so diese Flow, in den ich da irgendwie so mit meinem Kind gekommen bin, zu sagen, wir haben hier manchmal auch unsere Struggles, aber wir sind total eng miteinander verbunden und zwischen uns passt sozusagen kein Blatt und sowas wie ein Konflikt kam in unserer Mutter-Kind-Beziehung bislang nicht vor, ja. Und war mein erstes Kind wirklich noch klein, gerade so ein bisschen über eins, also kurz nach dem ersten Geburtstag und ich erinnere mich dran, dass wir zusammen von der Tagesmutter nach Hause gelaufen sind. Und dann kam, und es war Winter und es hatte geschneit und wir kamen an so einer Bank vorbei und auf der Bank lag so eine dicke Schneedecke. Und mein Kind wollte sich da draufsetzen, weil das Kind fand, das sieht aus wie so ein Kissen. Und es hatte aber keine Schneehose oder irgendwas an, sondern einfach nur so eine Jeans. Und dann habe ich so in der gleichen Selbstverständlichkeit, wie ich das immer gemacht habe, gesagt, nee, setz dich da mal nicht drauf, da wird deine Hose nass. Und das Kind guckte mich an und setzte sich hin. Und ich war wirklich so von den Socken und dachte, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt für ein neues Kapitel? Und ich bin, das weiß ich noch, also völlig unangemessen aus heutiger Sicht, richtig wütend geworden und war so, sag mal, was sind denn das für neue Moden hier? Ich habe doch gesagt, das ist, weil das allererste Mal überhaupt in meiner gesamten Mutterbiografie war, dass mein Kind sich mir, ich sag mal, bewusst widersetzt hatte. Und ich kann da total drüber lachen heute und denke, ja, das war ja nix so. Aber das war für mich der Moment, der so markiert hat, okay, hier gibt es eine neue Ebene in dieser Beziehung. Ich kann was sagen, mein Kind versteht, was ich von ihm will und macht's trotzdem nicht. Wow.
Und in dem Moment springst du natürlich diese Formulierung, was sind denn das für neue Moden hier? Das ist ja auch so eine 70s-Formulierung. Ne?
Total, also, total.
Wie man dann selber in so einem Moment merkt, ich höre mich ja wirklich an wie mein Vater.
Ja,
oder so.
Ja, ja, total.
Was, ja, was habe ich ihm gerade gesagt? Ja. Weil man einfach sagt, ich bin ja völlig, ist es überhaupt nicht in meinem Konzept vorgesehen. Ja.
Und dann habe ich wirklich in Erinnerung, also das war natürlich dann eine von vielen Situationen, wo sowas in der Art dann Thema wurde, ne? Also dieses, das Gegenteil machen von dem, was jemand gesagt hat und so. dass ich da richtig das Gefühl hatte, okay, jetzt muss ich so ein bisschen mein Elternsein, mein Muttersein quasi updaten. Also das, was bisher uns da getragen hat, so dieses, ich lese deine Bedürfnisse und gebe dir, was du willst und im Gegenzug dafür bist du immer zufrieden, so ungefähr, das funktioniert halt nicht mehr, sondern jetzt geht's hier echt drum, damit umzugehen, dass da eine kleine Person ist mit einem eigenen Willen und es ist nicht immer mein Willen und wir müssen das navigieren. Manchmal muss ich da vielleicht auch nachgeben und entgegenkommen, manchmal muss ich aber auch eine Grenze hochhalten. Und das fand ich beim ersten Kind richtig, richtig schwer. Also diese allererste Autonomiephase hat mich richtig geschafft. Und im Nachhinein denke ich, das war überhaupt nicht mein Kind, was mich da angestrengt hat, sondern das war meine eigene Auseinandersetzung mit meiner Mutterrolle, die dann eben nicht mehr nur darin bestand, Milch zu geben und zu kuscheln, sondern auch auszuhandeln, wer sagt jetzt in welcher Situation was passiert und wer setzt sich jetzt wo durch oder nicht durch und findet man Kompromiss und wo muss man Kompromisse finden und wo muss man vielleicht auch keine Kompromisse finden. Und das war für mich richtig schwer. Da war ich irgendwie emotional nicht so drauf vorbereitet. Und da hat mir das damals zum Beispiel sehr geholfen. Ich habe damals Nein aus Liebe gelesen von Jesper Juhl, der eben dann über den Wert persönlicher Autonomie geschrieben hat. Ne, das war also 2008, das ist ja schon lange her. Und da habe ich damals wirklich so ganz wertvolle Impulse gefunden für mich, für meine Mutterschaft, die dann später zum Beispiel die Basis für das gebildet haben, was ich in Meine Grenze ist ein Halt, in meinem eigenen Buch über Grenzen dann so formuliert habe, über dieses Spannungsfeld aus immer noch fürsorglich und liebevoll sein, aber jetzt auch in der Phase von Elternschaft zu sein, wo wir als Eltern persönliche Grenzen hochhalten und wahren müssen, weil unsere Kinder tun das jetzt auch. Also es muss dann wieder so ein bisschen, man muss sich auf einer neuen Ebene wieder treffen mit so einem Kind in der Autonomiephase.
Ja, ja, ich habe das oft so als Verhandlungsphase erlebt und hätte manchmal gerne fast so quasi, weißt du, so diplomatische Skills gehabt, weil du ja manchmal Ergebnisse einer Verhandlung akzeptierst, die eigentlich für Außenstehende überhaupt nicht zu verstehen sind. Also wie kannst du jetzt diesem Kind noch eine, keine Ahnung, ein zweites Schokoeis erlauben, nachdem, was er oder sie sich jetzt da so geleistet hat. Aber, genau, aber innerhalb dieses Verhandlungssystems ist es irgendwie völlig sonnenklar, dass man sagt, wenn ich heute Abend auf diesen Punkt mit dir kommen will, dann muss ich dazwischen, was mich betrifft, auch enorme Zugeständnisse eingehen. Und dabei kommt man sich natürlich manchmal vor wie der letzte Idiot.
Ja. Ja, und als wir beide sozusagen unsere ersten Kinder begleitet haben, du und ich, ne, das ist jetzt auch schon eine Weile her, da in der Autonomiephase, da gab es noch nicht so viel Literatur und ich sag mal so allgemein verfügbares Wissen zu diesem Thema. Also mittlerweile gibt es ja wirklich auch einen Schwerpunkt Autonomiephasenliteratur so im Bücherregal. Das war vor knapp 20 Jahren noch nicht so der Fall. Und einerseits war das, glaube ich, manchmal gar nicht so ganz schlecht, weil man musste dann echt einfach so seinen eigenen Weg mit seinem Kind halt sich so ausverhandeln. Und andererseits fehlte es manchmal einfach auch noch an Antworten auf komplexe Fragen, weil ich sozusagen, also mich erinnern kann, dass ich dann wirklich teilweise konkrete Fragen hatte, wie viel kann ich meinem Kind auch schon zutrauen und zugestehen in so einer Verhandlung? Also was, womit überfordert man auch ein 2- oder 2,5-jähriges Kind? Wenn mein Kind nicht Zähne putzen will mit 2, ist es sinnvoll, das argumentativ zu untermauern? Oder braucht es da nicht auch so eine erwachsene Klarheit zu sagen, papalapap, das machen wir jetzt so? Also ich wusste das nicht. Und da habe ich halt so ganz widersprüchliche Informationen dann auch gefunden. Also einerseits eben diese ganz klassische, eher so noch autoritär geprägte Ratgeberliteratur, ne, so dieses bloß nicht zu viel mit Kindern diskutieren, Kinder brauchen klare Ansagen. Und auf der anderen Seite wurde dann so in bedürfnisorientierten Foren damals noch im Internet sehr viel über alternative Wege gesprochen, die dann aber teilweise auch in so eine sehr extreme Richtung ausschlugen, im Sinne von man muss eigentlich mit einem 2-, 3-jährigen Kind genauso auf Augenhöhe verhandeln, als wäre es eine erwachsene Person, ein erwachsenes Gegenüber, sonst ist es diskriminierend. Wo ich dann dachte, das leuchtet mir in der Theorie schon ein, aber in der Praxis hat mein Kind halt auch nicht den gleichen Erfahrungshorizont und nicht die gleichen Vorstellungen von Konsequenzen von bestimmten Handlungen. Und da habe ich sehr geschwommen, teilweise so. Also ich erinnere mich wirklich, dass ich das als ein herausfordernden Prozess empfunden habe, da so meinen Weg zu finden zwischen diesen teilweise völlig widersprüchlichen Botschaften und Anleitungen.
Genau, wie du es ja vorhin gesagt hast, weil da auch ganz viel so Erziehungshistorie oder wie wollen wir sie nennen, mitschwappte, die einem eigentlich diesen Blick aufs Kind ja manchmal nur verstellt hat und dann die neuen Angebote einem dann oft zu so einem Kabarett-Klischee fast gemacht haben. Also diese Eltern, die ja immer alles durchgehen lassen und man dann selber plötzlich merkt, jetzt komme ich aber an meine Grenzen und jetzt flippe ich aus und jetzt packe ich das Kind und stopfe das in seinen Schneeanzug. Und also weißt du, diese ganzen Wellen, die da so hin und her schwappen oder die ganzen Gefühle, die da auch durch einen durchschwappen. Also das kann ich schon noch. Ist nicht leicht. Ja.
Nee, ist es nicht.
Und ich, weißt du, ich finde, jetzt müssen wir schon mehr anbieten können, als zu sagen, okay, irgendwann ist es vorbei oder so. Also so, ja, bei unserem ersten Kind, da war das ja noch so und so. Aber wie kommt man denn da gut durch? Also es ist eigentlich eine Ressourcenfrage, oder?
Also ich glaube, es hilft schon, einen bewussten Blick auf Kinder in dieser Altersphase zu finden und eben sich klarzumachen, der sozusagen gesellschaftlich überlieferte Blick auf kleine Kinder als sozusagen so Wutköpfe, ne, und so Trotzwesen, die einfach anstrengend sind und dann muss man das irgendwie abstellen. Das ist was, was wir alle so ein bisschen mitbekommen haben als gesellschaftliches Erbe und es ist absolut hilfreich und wichtig für unsere Beziehung zu unseren Kindern, dass wir diesen negativen Blick ablegen und ersetzen durch das Bild, ne, von einem Kind in einer Entwicklung, die niemals gegen uns gerichtet ist, sondern das Kind entwickelt sich sozusagen für sich und das hat dann manchmal sozusagen Auswirkungen darauf, wie es uns geht und das Kind nimmt uns Eltern auch als so Sparring-Partner her, um solche Themen wie Konflikte und Widerstand und nicht gehorchen, nicht hören, was eigenes wollen, eben auch auszutesten und zu probieren und es ist unsere Aufgabe für diese Autonomieentwicklung einen sicheren Rahmen zu stellen. Es ist nicht unsere Aufgabe, dem Kind das sprichwörtliche Trotzen abzugewöhnen. So. Das finde ich schon total wichtig, sich das einfach klar zu machen. Mein Kind bleibt das genauso liebenswerte Kind, das es auch als Baby vor der Autonomiephase war. Aber diese Liebeswürdigkeit, die ist natürlich noch mal komplexer, weil das Kind einfach eine ausgeformtere Persönlichkeit entwickelt, in der eben auch die Fähigkeit zum Widerstand und zum Widerspruch und zum bewussten Nicht-Hören sozusagen zum Tragen kommt. Und gesellschaftlich sind wir daran nicht so gewöhnt. Also wir haben einfach diese Vorlage bekommen, kleine Kinder müssen sich in einer bestimmten Weise verhalten. Und ein Kind in der Autonomiephase, das keine Angst vor seinen Bindungspersonen hat, das verhält sich teilweise echt wie Rumpelstilzchen. Und dann nicht in dieses Schuld- und Schamgefühl so reinzurutschen, was habe ich falsch gemacht, was habe ich für ein schreckliches Kind, so, sondern praktisch diesen liebevollen Blick zu bewahren. Das ist schon, glaube ich, so die Grundlage dafür, dass man durch diese Phase gut durchkommt. Unabhängig davon, wie jetzt die individuellen Ausprägungen sind. Diese Haltung, mein Kind und ich, wir sind immer noch ein Team. Wir gehen gemeinsam durch diese Phase und ich kämpfe nicht gegen mein Kind und mein Kind kämpft auch nicht gegen mich. Sondern manchmal kämpfen wir gemeinsam mit dieser neuen Herausforderung, dass mein Kind diese Autonomiebestrebungen jetzt hat und ich die irgendwie halten muss, ne? Und dann so diesen Balanceakt aus, manchmal braucht es mehr Begrenzung, manchmal braucht es mehr Freiheit, ausloten muss.
Und ist es auch eine Phase, wo wir den Charakter des Kindes einfach auch anfangen kennenzulernen? Also wo ein Teil davon auch einfach Wesenszüge sind, die aufgrund von Genen, Veranlagungen, Gehirnstrukturen, wie auch immer, halt einfach, wie wir Menschen halt so unterschiedlich sind, sich dann da auch das erste Mal auch einfach man in so ein Türchen reingucken kann? Mhm. Oder verwechsle ich jetzt da was?
Nee, ja und nein. Also einerseits ja, wenn unsere Kinder älter werden, in die Autonomiephase kommen, lernen wir sie immer besser kennen mit ihren individuellen Persönlichkeitsstrukturen. Und manchmal zeigt sich schon in der Autonomiephase ganz früh, wer ist eher so ein Verhandler und wer ist eher so ein Kopf-durch-die-Wand-Mensch. So, ja, also da gibt es schon unterschiedliche Typen. Und gleichzeitig möchte ich davor warnen, ein Kind in der Autonomiephase anzugucken und dann quasi schon Mutmaßungen anzustellen, wie dieses Kind mal mit 30 sein wird, weil das kann auch wieder sehr, sehr viele Ängste befeuern. Ne? Also ich erlebe das ganz oft, dass mir Eltern durchaus verzweifelt schreiben und sagen, mein Kind ist 4 oder 5 und ist oft so auf sich bezogen und so wird so schnell wütend und ich habe so Angst, dass das irgendwann mal so ein cholerischer Mann wird, der sozusagen alle niederbrüllt und keine andere Meinung gelten lassen kann und so. Und da ist es dann wirklich auch wichtig, sich klarzumachen, ein 5-jähriges Kind, das sehr um sich kreist, ist sozusagen völlig entwicklungsgerecht, einfach ein Kind in der Autonomiephase, das gerade eher so ein bisschen eine egozentrische Phase hat, die Kinder haben müssen, weil sie sich manchmal erst selbst finden müssen, um dann sich sozusagen nach außen zu wenden mit ihrem Blick. Und das zeigt nicht auf, wie dieses Kind sich als erwachsene Person verhalten wird. Es gibt jede Menge sehr angenehme, sehr regulierte Erwachsene, über die man, wenn man mit deren Eltern spricht, durchaus spannende Geschichten hören kann, wie diese mit 3, 4 oder 5 waren. Da müssen wir unseren Kindern immer einfach auch noch einen ganz großen Entwicklungsraum zugestehen.
Genau. Und es bleibt ja auch nicht die letzte Triebwerksstufe bei der Entwicklung hin zum jungen Erwachsenen. Sondern Autonomie zieht sich ja eigentlich ja in so Treppenstufen durch, ne?
Also genau.
Wenn das Kind dann älter wird, ja.
Ja, also die Autonomiephase, die wir so als Autonomiephase bezeichnen, ist im Prinzip die erste Autonomiephase, die wir Menschen durchlaufen. Und die Pubertät ist sozusagen die zweite große Autonomiephase. Aber das Thema Freiheit und Autonomie versus Nähe und Verbundenheit, das ist für uns Menschen letztlich ein Lebensthema. Ne? Also wir bewegen uns alle zwischen diesen Polen. Wir haben alle ein Bedürfnis, ein Grundbedürfnis danach, uns mit anderen verbunden zu fühlen, eine gewisse Harmonie, ein gewisses, ne, so konfliktarmes, harmonisches Setting irgendwie zu spüren. Und wir haben gleichzeitig einen Willen und eine Selbstwirksamkeit und auch eine Widerständigkeit in uns und auch das Potenzial, uns an anderen zu reiben und von anderen abzugrenzen, von anderen auch wegzustreben und nach einer gewissen Freiheit und Luft zum Atmen so zu suchen. Also uns kann auch Nähe zu eng werden. Und das ist bei allen Menschen so angelegt. Das gibt Menschen in der Psychologie, die sagen, das ist letztlich die Antriebsfeder überhaupt für menschliches Handeln und Entwickeln, dass wir sozusagen zwischen diesen Polen versuchen, uns ein gutes Leben zu bauen, wo wir uns einerseits verbunden fühlen und andererseits frei. Und dieses Lebensthema entdecken Kinder sozusagen in der Autonomiephase zum ersten Mal und brauchen dann eben Unterstützung dabei. Und ich kriege ganz oft Fragen von Eltern, die dann sich Sorgen machen, dass ihr Kind eine zu intensive Autonomiephase erlebt. Also die sagen, das ist einfach mega krass bei uns. Wir stolpern von Wutanfall zu Wutanfall. Und es gibt umgekehrt auch Eltern, die sich große Sorgen machen, weil ihr Kind diese viel beschriebene Autonomiephase scheinbar überspringt. Also die sagen, mein Kind ist total kooperativ und unterstützt mich ganz toll und dann kommt schnell so eine Sorge, machen wir irgendwas falsch? Also ist das Kind zu unfrei? Kann das sich vielleicht emotional nicht genug ausdrücken? Und da muss man schon natürlich ein bisschen ein Auge drauf haben. Also es gibt tatsächlich das Phänomen, dass Kinder, die sehr viel Druck tragen, sehr viel Verantwortung tragen, der eigentlich nicht auf ihre Schultern gehört in einem familiären Setting, tatsächlich auch altersgerechtes Autonomiephasenverhalten unterdrücken können, weil sie spüren, in unserem Familiensystem ist da kein Raum für. Ich habe hier keine sichere erwachsene Person, an der ich mich reiben kann, weil die einzige erwachsene Person, die vielleicht da ist, ist selber so wackelig. Wenn ich die jetzt noch herausfordere, bricht das ganze System zusammen. Und das ist besorgniserregend. Aber es gibt auch Kinder, die von ihrem ganzen Wesen her eher regulationsstark sind, die einfach ihre Autonomiethemen eher verhandeln über so Themen wie, ich erschließe mir neue Interessen, ich erschließe mir neue Freundschaften, ich erschließe mir Hobbys, aber weniger über den klassischen Wutanfall im Supermarkt. Also ein Kind muss nicht wüten und schreien und toben, um sein Selbst zu entdecken, sondern für viele Kinder ist das eine Begleiterscheinung dieser Entwicklung, aber es ist auch sozusagen nur eine Variante der Autonomieentwicklung.
Spannend.
Also was ich gemerkt habe in Sachen Autonomiephase ist, dass es für mich tatsächlich, das ist auch ein bisschen Klischee, aber es ist wirklich bei mir so gewesen, von Kind zu Kind leichter wurde, diese Phase zu navigieren. Und es hatte nichts damit zu tun, dass die Kinder sozusagen leichter wurden, sondern dass ich immer klarer geworden bin. Und wenn ich heute Nachrichten bekomme von Eltern, die sich große Sorgen machen, ob sie ihr Kind richtig durch die Autonomiephase begleiten. Und das ist wirklich das Gros der Nachrichten, die mich erreichen, sind von Eltern mit Kindern in der Autonomiephase. Dann erlebe ich oft, dass vielleicht auch durch die sehr vielen Informationen, die wir heute über diese Phase haben, Eltern schnell in so eine Angst reintappen, den einen richtigen Umgang mit einer herausfordernden Situation vielleicht nicht gefunden zu haben. Ne? Also du stellst dir vor, du wohnst in einem Mietshaus ohne Aufzug im dritten Stock. Und du hast ein Autonomiephasenkind, das ist vielleicht 2,5 oder 3. Und du hast regelmäßig die Situation, ihr kommt gemeinsam nach Hause und das Kind weigert sich, die Treppen hochzugehen und will getragen werden.
Woher weißt du das? Wir waren im vierten.
Ja, das ist so.
Ja, das Kind steht unten und brüllt.
Genau.
Ich will nicht hier, ich will da nicht hoch. Und du hast aber 3 Taschen mit Einkäufen und denkst dir, und außerdem die Show vor den NachbarInnen und genau.
Genau, und das ist so ein Klassiker, wo mir dann Eltern schreiben und sagen, was ist da jetzt die richtige Lösung? Und dann werden mir oft so richtige Aufsätze geschrieben, Leute sagen, einerseits will ich, das habe ich nämlich gelesen, dass das wichtig ist, für mein Kind die emotional verfügbare Sicherheitsperson sein und im Zweifelsfall ihm auch die Nähe anbieten und sagen, okay, ich trage dich hoch. Andererseits ist mein Kind mittlerweile echt schwer und ich habe Rückenschmerzen und ich habe Einkäufe und bei den Frauen ist es oft so, ich bin wieder schwanger, ich darf eigentlich gar nicht mehr mein Kind da hochtragen, das gibt's auch relativ oft. Und dann aber auch so dieses, und irgendwie sehe ich es auch nicht ein. Ja, also das hat flinke Beine, das klettert die ganze Zeit auf dem Spielplatz hoch und runter, warum steigt es jetzt nicht diese verdammten Treppen hoch? Und dann gehen Eltern oft sozusagen durch diese ganzen unterschiedlichen Varianten durch. An manchen Tagen tragen sie das Kind hoch, an manchen Tagen verhandeln sie und sagen immer, okay, 2 Stufen laufen, 3 Stufen tragen. An manchen lassen sie das Kind brüllend unten stehen und sagen, ich bin oben, irgendwann wirst du nachkommen. Aber dann ist wieder die Scham da, dann kommen die Nachbarn, dann fühlen sie sich oft doch schlecht, gehen wieder runter, tragen doch das Kind hoch. Und das wird dann eine richtige Belastungssituation, weil man muss ja jeden Tag diese Treppen bewältigen, oft auch mehrfach.
Und du weißt schon, wenn du jetzt heimkommst, wartet wieder diese Treppe.
Und es gibt dann Eltern, die sagen, ich gehe dann einfach nicht mehr mit meinem Kind los, weil ich so Angst habe vor der Treppensituation danach. Also dann gehen wir halt nicht mehr zum Spielplatz. Das ist dann so Vermeidungsverhalten, ne? Auch aus Angst vor diesem Konflikt. Und dann wünschen sich Eltern oft von mir die magische Lösung, also die Antwort. Wie löse ich dieses Problem? Und da ist es mir so wichtig zu betonen, was ich auch in meine Grenze ist dein Halt geschrieben habe. In solchen Situationen gibt es nicht die eine richtige Antwort. Es gibt eine große Bandbreite von völlig validen Verhaltensweisen, je nachdem, wie es einem selbst auch gerade geht und was man authentisch machen kann. Es gibt nur eine richtig blöde Verhaltensweise und die ist, das Kind zu beschämen oder zu bestrafen für sein Verhalten. Also anzufangen zu sagen, du immer, ne, mit deinem unsäglichen Verhalten, ich schäme mich für dich vor allen Leuten und du machst es mit Absicht und nur um mich zu ärgern und deswegen gibt's heute Abend kein Sandmännchen. So, also so dieses, ne, dem Kind sozusagen die ganze Last der Situation auf seine kleinen Schultern legen und sagen, du bist schuld. Ja, niemand ist frei davon, sowas mal zu sagen. Es geht nicht darum zu sagen, wir müssen jetzt Eltern beschämen, die mal in so eine Eskalation rutschen aus Überforderung, Erschöpfung, irgendwas. Aber das sollte nicht der Umgang grundsätzlich mit solchen Konflikten sein, den Schuldigen zu suchen oder die Schuldige zu suchen. Sondern der Umgang ist tatsächlich zu gucken, okay, Kind, wir haben jetzt hier ein Problem und dann wirklich situativ zu schauen, wie können wir damit umgehen? Und das darf auch unterschiedlich sein. Das Kind darf auch merken, es gibt Tage, da haben meine Eltern noch Kraft und tragen mich da hoch. Und dann gibt's Tage, da denken die sich ein lustiges Spiel aus. Und dann gibt's Tage, da locken sie mich mit Schokoladenpudding. Und dann gibt's Tage, da stehe ich unten an der Treppe. Und wenn ich hoch will, muss ich das irgendwie schaffen. Und Eltern empfinden das oft als inkonsequent und als unbefriedigend, dass sie sozusagen immer wieder unterschiedliche Lösungen probieren und dann klappt es mal wieder und dann klappt es mal wieder nicht. Aber Autonomiephase bedeutet eben auch, diese Varianz kennenzulernen, sowohl für Kinder als auch für Eltern. Manchmal klappt es leichter, manchmal klappt es schwerer, manchmal kriegt man es kooperativ oder spielerisch hin. Manchmal wird es ein bisschen ein Zumutungen verteilen. Ne? Mal geht die Zumutung eher auf Seiten der Eltern, mal geht die Zumutung eher zum Kind. Und das fühlt sich in den Momenten anstrengend an und das sind aber sowohl für Eltern als auch für Kinder Wachstumsmomente, kein Grund zu verzweifeln oder sich als schlechte Eltern zu fühlen und das sind auch Entwicklungsphasen, durch die man so gemeinsam durchgeht und an denen man gemeinsam wächst und das gilt für ganz, ganz viele andere Situationen auch. Das Kind hat manchmal die authentische Rückmeldung verdient, zu sagen, das ist jetzt eine schwierige Situation, ich sehe, dass du da nicht hoch willst, nicht hochlaufen willst, ich kann dich jetzt gerade nicht tragen. So ist es jetzt. Ich kann mich jetzt hier neben dich setzen oder ich gehe schon mal hoch und komme dann nochmal zu dir runter. Vielleicht fällt dir noch eine Lösung ein. Ich bin jetzt blank. So, ja. Und das kann die Eltern-Kind-Beziehung eben auch sehr stärken. Und was ich sehr oft erlebe, ist, dass Eltern dann eben auf der Suche sind nach lehrbuchmäßigen Situationen, dass Eltern Bücher lesen zur Autonomiephase und da auch so Beispielsituationen in Büchern quasi so Anleitungen exzipieren, wie sie sich verhalten müssten und gar nicht mehr dann spüren, was sie eigentlich authentisch tun wollen in so einer Situation. Und letztlich ist die Autonomiephase, die erste Autonomiephase, wirklich eine Phase, wo nicht nur wir unsere Kinder in ihrer ganzen Persönlichkeitsstruktur ein bisschen besser kennenlernen, sondern auch eine Phase, wo sie uns einfach kennenlernen und wo sie merken, mit meiner Mama geht es so und mit meinem Papa geht es so. Und je stärker wir da in so eine gewisse emotionale Gelassenheit finden, so dieses manchmal clashen wir aneinander. Das ist einfach so in dem Alter. Das macht uns nicht zu schlechten Eltern, das macht unser Kind auch nicht zum schlechten Kind. Es ist jetzt einfach so, desto weniger belastend wird diese ganze Zeit. Also für mich ist die Autonomiephase mit Kind 3 und 4 verhältnismäßig unanstrengender gewesen. Nicht, weil die Kinder weniger Autonomiebedarf hatten, sondern weil ich schmerzfrei aushalten konnte, dass es ab und zu mal solche Situationen gab, wo ein Kind eben unten an der Treppe sitzt und nicht laufen will und man dann irgendwie sagt, okay, ist jetzt so.
Ja, zumindest kann das ein Weg sein, ab und zu, ne, wie wir es ja schon bei anderen Themen hier auch hatten, so 10-20% abzuschichten, nenne ich das gern. Also so zumindest die Prinzipien rauszulassen. Dieses, das Kind wird kein Saufratz, wenn du ihn jetzt trotzdem hochträgst, obwohl du gerade gesagt hast, du trägst ihn nicht hoch. Nicht. Oder genau, also so diese da wird nichts gefestigt, wenn ich dich richtig verstehe. Ja. Und ansonsten ist das natürlich, was du vorhin sagtest, war ja auch ein, also ich bin jetzt nochmal bei Nähe und Autonomie, Geborgenheit und Unabhängigkeit, diese beiden Pole, die Paarfolge, die wir immer noch nicht aufgenommen haben, also das sind ja wirklich Lebensthemen und Beziehungsthemen auf ganz unterschiedlicher Couleur und gerade wenn es dann eben in Richtung Pubertät geht oder in der Pubertät man so gemeinsam ist, dann verhandelt man ja auch diese Themen auch täglich aufs Neue manchmal. Oder nicht täglich, aber vierteljährlich, sag ich mal.
Ja, und ich finde wirklich dieses Thema Autonomie, also auch unser eigenes Autonomiebestreben, unser eigenes Autonomiebedürfnis kriegt nochmal eine große Bedeutung, wenn wir Eltern werden, Eltern sind, weil uns oft, bevor wir ein Kind haben, gar nicht bewusst ist, wie selbstverständlich wir das einfach für uns oft beanspruchen, ne? Auch autonom über uns zu entscheiden, wie wir unsere Freizeit gestalten, wie wir vielleicht Urlaub machen wollen, wie wir unsere Wochenenden verbringen. So. Und die wenigsten Menschen, die sich auf dieses Abenteuer Kinderkriegen sozusagen einlassen, sind wirklich vorbereitet auf das Level an Fremdbestimmung, das oft mit Eltern sein, insbesondere muss man auch sagen, oft mit Mutter sein in so klassischen heteronormativen Settings einhergeht.
Wer kennt sie nicht, den jungen Erzvater, der sagt, gell, Kumpels, soll sich aber nichts ändern. Und ich denke mal, ja, wir sprechen uns nochmal.
Ja.
Ja, du hast eine steile Lernkurve vor
dir.
Ja, und
das gibt da ja wirklich Momente, die krass sind. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal selber krank war, als junge Mutter, also mein Kind war gesund und ich war krank. Und ich einfach zum ersten Mal in dem Moment realisiert hat, diese Mutteraufgaben, die hören nicht einfach auf, nur weil ich jetzt gerade krank bin, sondern natürlich kann ich irgendwie versuchen, mich auszuruhen, aber mein Stillkind braucht halt trotzdem Milch, so, ne? Und braucht trotzdem eine Windel und alles. Und dann war das wirklich da auch so ein Schock für mich, dass mein Partner nicht automatisch freinehmen kann und sich um das Kind kümmern, wenn ich krank bin. Er kann Kind krank nehmen, aber im Grunde genommen nicht Partnerin krank. Und gleichzeitig bin ich aber krank und brauche doch jetzt diese Freiheit und diese Ruhe, um gesund zu werden. Und mittlerweile haben wir da als Paar, die natürlich jetzt schon oft in Situationen wie diesen waren, auch Strukturen und Möglichkeiten gefunden, einander dann auch diesen Raum zum Gesundwerden zu geben. Aber ich erinnere mich noch dran, dass ich in diesem Moment wirklich so dachte, ey, bin ich überhaupt noch ein eigenes Individuum so? Oder bin ich sozusagen gerade so in dieser Rolle verhaftet, dass selbst sowas wie krank sein können mir letztlich nicht mehr zusteht, weil diese Versorgerinnenaufgaben quasi schwerer wiegen? Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich. Also was ich natürlich nicht weiß, sondern nur erahnen kann, ist sozusagen die Mutterperspektive auf das Thema, aber dieses ob und wann ich schlafe, esse, ja, meinen Alltag gestalte, dass morgen immer schon wieder alles anders ist und so weiter und so fort. Dieses hohe Level an Fremdbestimmung zu realisieren und dann neue Wege, wenn du Glück hast, mit Partnerin zu finden, wie da wieder Autonomielöcher und so weiter für dich entstehen können. Ja, das ist wirklich, that's the thing. Und ich denke, dass es vielleicht auch eine Binse ist, aber wenn ich es ab und zu schaffe, auf einen Donnerstag um 2 dann eine Viertelstunde ein Autonomieloch für mich zu finden, dass das eigentlich einen großen Unterschied machen kann.
Ja, also das war auch so ein ganz wichtiger Lerneffekt für mich in meinem Leben als Mutter, dass ich eine Zeit lang dachte, ach, Selbstbestimmung ist überbewertet, ich kann doch wohl mal für ein paar Jahre meine Selbstbestimmung aufgeben für mein Kind und dann gemerkt habe, Autonomie ist wirklich so ein starkes Bedürfnis, man verliert sich selbst, wenn man so gar keinen Raum mehr hat für eigene Bedürfnisse, Wünsche im Familienalltag. Und ich bin selber wirklich eine Mutter, die durch Phasen gegangen ist, wo objektiv sehr, sehr wenig Raum für, ich sag jetzt mal, Selbstverwirklichung auf allen Ebenen war. Wir hatten ein bisschen in der Folge zur radikalen Akzeptanz mal drüber gesprochen, dass es in unserem Familienleben mal so eine Phase gab, da war mein Mann auch sehr, sehr viel verreist beruflich. Das heißt, ich war sehr viel mit unseren Kindern allein und ich bin dann wirklich jeden Abend da zwischen den nicht schlafen könnenden oder wollenden Kindern im Familienbett gelegen und war so ein bisschen gefühlt wie eine Gefangene meines eigenen Lebens. Es war praktisch unmöglich zu sagen, ich gehe mal einen Abend raus oder so. Und in den Momenten habe ich mich teilweise sehr unfrei gefühlt. Also wirklich einfach, als wäre meine Autonomie fast nicht mehr existent. Und dann habe ich eben für mich gespürt, dass dann selbst so eine innere Haltung von Autonomie, dieses, ich kann hier jetzt nicht viel tun, außer hier liegen, aber ich habe immer noch eine Entscheidung, wie ich auf die Situation blicke, wie ich die Situation annehme, für mich bewerte, ob ich mich sozusagen als Opfer der Situation fühle oder ob ich ein Stück weit auch sage, ich mit meinem Restautonomie, den ich gerade habe, entscheide mich jetzt dafür, hier zu liegen und mir das möglichst angenehm zu machen und meine Kinder in den Arm zu nehmen und diese Momente so ein bisschen einzusaugen und zu sagen, das ist die Konsequenz von dem Leben, für das ich mich entschieden habe. Ich muss das nicht immer feiern oder toll finden. Ich kann es auch schwer finden. Ich kann auch spüren in dem Moment, dass ich gerne mehr Autonomie hätte. Aber ich habe immer noch die Autonomie zu entscheiden, wie ich mit dieser Situation emotional umgehe. Auch wenn ich sozusagen an den Rahmenbedingungen gerade sehr wenig ändern kann. Und das soll nicht in so eine toxische Positivität umkippen, im Sinne von alles eine Frage der Haltung, sondern ist wirklich für mich ein wichtiger Punkt gewesen zu sagen, das kleinste bisschen Autonomie, das ich immer erreichen kann, ist sozusagen die Autonomie in meiner Haltung, in meinem Blick auf mein Leben und die Situation, in der ich mich gerade befinde, dass ich sozusagen nicht ein Opfer bin in meinem eigenen Leben, sondern dass ich immer noch eine Entscheidungsfreiheit habe in meinem Inneren, wie ich eine Situation einschätze und bewerte.
Ja. Und auch sich selber, glaube ich, und auch der Partnerperson halt zuzugestehen, dass es da auch unterschiedliche Formen gibt. Ne? Da muss ich jetzt auch so quasi ein bisschen wieder an die Gastfreundschaft-Folge denken. Ja. Also sozusagen gerade wer introvertiert oder extrovertiert oder da so eine wilde Mischung hat, wird sich oft wundern, auf welche Weise dann die der andere halt sich die Autonomie halt sucht. Weil die bricht sich sonst ihren Bahn oder die irgendwie stattfinden zu lassen. Und sei es so im Kleinen, wie du es beschreibst, oder mit der Perspektive, aber dann oder dann ist das wieder möglich. Könnte helfen, da so wieder so ein bisschen dieses Gefühl von never-ending Fremdbestimmung vielleicht ein bisschen zu lindern. Ne?
Ja.
Aber es gibt natürlich auch Bereiche und Grenzen, da wird es zu viel und dann braucht es auch einfach Hilfe und Unterstützung.
Absolut, ja. Und gleichzeitig, was du sagst, es ist alles auch endlich, das ist tatsächlich auch was, was manchmal helfen kann in so einzelnen schwierigen Situationen, wenn Kinder in der Autonomiephase sind oder in der Pubertät oder in der Wackelzahnpubertät oder in irgendeiner anderen Phase, die uns gerade herausfordern, ich habe ja diesen Spruch über dem Bett hängen, die Tage sind lang, aber die Jahre sind kurz. Und das finde ich wirklich manchmal hilfreich, sich klarzumachen. Manchmal, wenn wir so drin hängen in der Situation, ne, in so einer, das Kind will die Treppen nicht steigen oder das Kind will partout jeden Morgen beim Anziehen 5 verschiedene Outfits aus dem Schrank reißen und dann ist das 6. immer noch nicht okay und so. Da hat man ja manchmal so das Gefühl, okay, das ist jetzt dieses Drama habe ich jetzt für den Rest meines Lebens oder so. Und in der Summe betrachtet ist das aber so eine kurze Zeit. Die Autonomiephase ist immer auch eine Übergangsphase in eine Phase, wo es wieder andere Themen geben wird. Ne?
Ich überlege gerade nur, ob das nicht auch neben der Überforderung und diesem, es hört nicht mehr auf oder dieser Wut und alles, was da so entsteht bei uns, ob das nicht auch eine Angst ist, die das auch triggert. Also diese, ich habe ein bisschen Angst, dass ich das jetzt hier pädagogisch quasi verkackt habe. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mir die Situation entgleitet. Ich habe so, weißt du, also so verschiedene Formen von Ängsten drin sind, die uns da so im Weg stehen, die das dann so schwer machen. Ich habe Angst, dass aus diesem Kind, dass es die falsche, also gerade wenn du ein älteres Kind hast, ja, ich habe Angst, dass es jetzt auf die schiefe Bahn gerät oder dass es ein Verhalten sich jetzt aneignet, dass es später nicht mehr ablegt und dass auch ein Teil vielleicht unserer Elternreaktionen darauf vielleicht auch so mit so eigenen, ja, mit so einem Angstthema besetzt sind.
Total. Und das ist ja auch dieses Thema, ne? Unsere Gesellschaft ist absolut besessen von der Idee von Selbstständigkeit. Also jeder soll selbstständig sein und autonom und unsere Kinder sollen selbstständig werden. Und da das richtige Maß zu finden, da haben, glaube ich, ganz viele Eltern Angst, genau wie du sagst, im Prinzip zu verkacken. Und wenn dann zum Beispiel das Kind mit 6 morgens Hilfe beim Anziehen einfordert, dann hat man oft so diese 2 Stimmen so gefühlt. Diese eine Stimme, die sagt, das ist doch noch klein, hilf ihm doch. Und die andere Stimme, die sagt, aber wo soll das mal hinführen? Was, wenn das Kind dann mit 9 auf Klassenfahrt das einzige Kind ist, das sich nicht selber anziehen kann oder so. Und ja, es gibt das Phänomen der Überbehütung. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und es gibt Kinder, die von zu wohlmeinenden Eltern manchmal auch klein gehalten und ausgebremst werden in ihrer Selbstständigkeitsentwicklung. Aber das deutlich größere Problem, gerade in unserer Gesellschaft, ist oft dieses Gefühl, nicht weich sein zu dürfen mit dem eigenen Kind. Und zwar, je älter die Kinder werden, desto mehr. Ich erlebe das so oft, dass Eltern mit ihren Kindern in eine Kampfbeziehung rutschen, weil sie sozusagen auf das Alter ihres Kindes gucken und das Gefühl haben, jetzt auf einmal härter und strenger sein zu müssen und auf bestimmte Bitten um Hilfe oder Unterstützung nicht mehr eingehen zu dürfen. Weil, wo soll das sonst noch hinführen? Ne? Und mein persönlicher Weg, gerade auch durch die Autonomiephase und ihre Ausläufer noch so ins Grundschulalter und so gut durchzukommen, war immer, mir selbst auch die Erlaubnis zu geben, sanft und zugewandt zu sein und zu sagen, mein Kind wird groß und das merke ich an ganz vielen Sachen. Ne? Das will Schokoriegel und das will Kuchen backen und das will ganz viele Sachen machen. Und wenn dieses Kind aber nochmal bedürftig ist und sagt, ziehst du mir die Hausschuhe an, trägst du mich ein Stück, darf ich nochmal in Buggy sitzen, ne? So, dann ist meine erste initiale Reaktion, mittlerweile so eine ganz sanfte, so dieses Natürliche, mein Schatz, gut, dass du deine Bedürfnisse spürst, gut, dass du sagst, was du brauchst, klar, kriegen wir hin, so. Und auch das für mich, diese Stimme in meinem Inneren, die dann so ein bisschen giftet und sagt, wie sollen die Kinder jemals, ne, ein bisschen klein zu halten und zu sagen, es kann ganz viel gleichzeitig wahr sein. Man kann ein Kind haben, das mit einem 5-6 Kilometer Wanderweg fröhlich über Stock und Stein läuft und das kann gleichzeitig ein Kind sein, das im Moment eine Treppe nicht mehr laufen kann. Und es kann ein Kind geben, das sich mit der Verkleidekiste von morgens bis abends umzieht und es perfekt hinkriegt, Prinzessinnenkleider und Umhänge sich anzuziehen. Aber es ist manchmal gerade ein Ding der Unmöglichkeit, sich fürs Kindertouren allein umzuziehen. Und dann darf ich helfen und unterstützen und sanft sein, ohne Angst zu haben, die Selbstständigkeitsentwicklung meines Kindes zu unterminieren dadurch.
Ja, verwöhnen ist nicht verziehen, sozusagen.
Ja, auch so ein Verwöhnen eben in so einem liebevollen Sinne. Ne? Das ist ja so spannend, dass wenn man sozusagen ins Bedeutungswörterbuch guckt, des Wortes verwöhnen, dann gibt es tatsächlich da diesen Unterschied bezogen auf Erwachsene, jemandem etwas Gutes tun, ich verwöhne dich mit einer Tasse Kaffee und dann steht da drin, Bezug auf Kinder oder Tiere, verziehen.
Ach so, echt? Ja. Ah, das wusste ich gar nicht.
Aha. Und das ist krass. So interessant, ne? Also einen erwachsenen Menschen kann man im Prinzip nicht falsch verwöhnen, aber Kinder oder Haustiere schon.
Was eine Folge zur Sprache der Erziehung. Und ne? Wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, schreibt uns an podcast@nora-imlau.de. Wir würden gerne hören, wie trotzig ihr in den Autonomiephasen eurer Kinder euch verhalten habt.
Genau, ja. Und jetzt kommen wir gleich zu unserem Postfach, aber vorher wollen wir noch kurz über die wunderbaren Sponsoren unserer heutigen Folge sprechen. Und deswegen folgt jetzt wieder etwas Werbung.
Ganz genau. Uns unterstützt heute wieder die Gang von Pumpkin Organics. Und was ich noch so gar nicht wusste, ist, dass es bei denen auch Baking Bundles gibt.
Ja.
Heute etwas englische Sprache wieder in unserem Podcast, sehr gerne. Könntest du mir sagen, was Baking Bundles sind?
Genau, ja, ich liebe die Baking Bundles von Pumpkin Organics. Und zwar haben die coolen Macher von Pumpkin Organics eben nicht nur die berühmten Quetschies und Riegels und sozusagen gemüsigen Kindersnacks im Angebot, sondern auch Backmischungen für den Familienalltag. Und ja, wir wissen alle, man kann natürlich auch ein Rezeptbuch rausholen und da sozusagen Stück für Stück für Stück alles zusammenschmeißen. Aber gerade im Alltag mit Kindern ist es, finde ich, oft mega praktisch, einfach zu einer Backmischung im Regal zu greifen und dann hat man sozusagen schon die perfekte Mischung von allem und kann das mit den Kindern ganz schnell gemeinsam zubereiten. Und es gibt zum Beispiel von Pumpkin Organics eine ganz tolle Backmischung für Bananenbrot, das dann auch mit Vollkornmehl gemacht ist, zuckerfrei und dann aber eben diese Süße der reifen Bananen hat. Und das gibt's bei uns relativ häufig zum Frühstück. Und das ist dann halt wirklich alles so schnell gemacht, dass du praktisch morgens das eben zusammenschmeißen kannst in den Ofen und während du den Tisch deckst sozusagen und alles richtest, backt das Bananenbrot und kommt dann ofenfrisch raus und der ganzen Familie schmeckt's. Und ich empfinde das in meinem Alltag wirklich als eine große Arbeitserleichterung. Und unsere Kinder mögen die Sachen total gerne. Auch die Pancakes, den Pancake-Teig nutzen wir für alles. Wir machen damit auch Ofenpfannkuchen und Waffeln und was uns so einfällt. Und es ist einfach diese spontane Entlastung im Alltag, nicht über Maße und Wagen und Sachen und verschiedene Schüsseln und so weiter nachdenken zu müssen. Einfach zu sagen, zack, zack, fertig. So, das hilft uns manchmal sehr.
Cool. Eine Schleife weniger.
Ja.
Wer es ausprobieren möchte, für den haben wir einen Code bekommen. Er heißt Anfang 20, kleingeschrieben und zusammen. Dafür bekommt ihr auf fast alles 20% Rabatt. Er gilt bis Ende August. Es gibt ein Sternchen, wo und wie er gültig ist und wofür es nicht kombinierbar ist. Das Ganze packen wir euch wie immer in die Shownotes und freuen uns, wenn ihr mal bei Pumpkin Organics vorbeischaut.
Ja.
Vielen Dank. Nun, liebe Nora, dürfen wir ins Postfach gucken und wir haben ja sehr schöne und verschiedene Zuschriften, unter anderem auch zum Thema Sprache und Mehrsprachigkeit bekommen und vielleicht suchen wir uns jetzt da mal ein, zwei Mails raus, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, zu unserer Folge zum Thema Mehrsprachigkeit haben wir zum Beispiel eine Nachricht von Theresa bekommen. Sie schreibt uns aus Österreich. Ich habe die Folge gleich heute Morgen gehört, wieder sehr gelungen. Mein Sohn, 2,5 Jahre, spricht schon sehr viel, aber hauptsächlich im Dialekt. Und ich finde es süß und auch wichtig, dass diese Sprache erhalten bleibt. Durch Medien und Co. geht gerade das österreichische Deutsch schnell verloren, da die meisten Kinderserien auf Hochdeutsch synchronisiert sind. Ich bin davon überzeugt, dass er im Kindergarten und in der Schule genug mit Hochdeutsch konfrontiert werden wird. Neulich hat mir aber eine Kindergartenpädagogin erklärt, dass mein Sohn große Probleme in der Schule haben wird, weil er jetzt nicht Hochdeutsch spricht. Eure Folge hat mich deswegen wieder sehr auf unserem Weg bestärkt.
Das ist ja spannend, ne? wie sich das immer so weiterhält, noch dieses, das schrieben ja auch andere Leute, die sagten, ja, wenn du in deiner Muttersprache oder hier eben im Dialekt mit den Kindern sprichst, dann wären sie ganz schlecht Deutsch oder welche Sprache auch immer quasi, ja, in welchem Land du halt gerade bist, die würden diese andere Sprache dann schlechter lernen. Und wo kommt denn das eigentlich her, ne? Ja, darüber haben wir ja gesprochen. Also das ist wirklich spannend.
Nee, und es gibt da tatsächlich keinen Beleg für. Also eher im Gegenteil, sozusagen die Forschung, die es gibt zu dem Thema, ist ganz klar, dass es gut ist, wenn Eltern mit ihren Kindern in ihrer Muttersprache sprechen, ob das ein Dialekt ist oder ob das eine andere Sprache ist. Und dieses, was man früher auch manchmal dann Eltern aus anderen Ländern gesagt hat, im Sinne von sprechen sie mit ihrem Kind hauptsächlich zu Hause Deutsch, das hat auch wirklich was so mit dieser hegemonialen Vorstellung von wegen, wir haben hier die wichtigste Sprache und die müsst ihr jetzt eurem Kind beibringen, egal was eure Sprache ist, so zu tun. Und das ist total veraltet und wirklich nichts, womit man sich heute stressen müsste.
Genau. Insofern schön weiter Österreichisch sprechen. Ich wollte dir auch noch eine interessante Nachricht zum Thema Mehrsprachigkeit vorlesen. Liebe Nora, lieber Oliver, danke für die schöne Podcast-Folge zum Thema Mehrsprachigkeit. Da mein Mann Engländer ist, wächst unser Sohn auch zweisprachig auf. Ein sehr interessantes Thema finde ich in Bezug darauf auch die unterschiedlichen Persönlichkeiten, die Kinder wohl teilweise entwickeln, wenn sie bilingual aufwachsen. Bei meinem Sohn ist das sehr ausgeprägt. Er ist auf Deutsch sehr schüchtern, spricht wenig bis gar nicht mit Fremden. Selbst wenn wir zu meinen Eltern fahren, die er alle 1 bis 2 Wochen sieht, braucht er manchmal ein paar Minuten zum Ankommen. Auf Englisch ist er ganz anders. Wir waren im Frühjahr zum 3. Mal in seinem Leben überhaupt in England. Er hat seine Grandma erst zum 3. Mal getroffen. Trotzdem ist er nach der 2 Tage langen Anreise einfach allein aus dem Auto gestiegen und hat bei ihr geklingelt. Als keiner aufgemacht hat, ist er sogar alleine ins Haus rein. Und er kennt sie fast nur aus Videocalls. Auch mit den VerkäuferInnen in Geschäften hat er einfach gesprochen. Ich konnte dann nochmal in Ruhe nach Büchern schauen, während er mit dem Buchhändler über seinen Tag gesprochen hat. Es ist total verrückt und undenkbar, dass er das auf Deutsch machen würde. Wir hatten schon immer das Gefühl, dass Englisch so ein bisschen seine Herzenssprache ist und das, obwohl er in Deutschland aufwächst. Englisch gibt ihm Sicherheit und Selbstvertrauen. Im Kindergarten wollte er manchmal in der Eingewöhnung mit einer Erzieherin Englisch reden, wenn es ihm nicht so gut ging. Es würde mich sehr interessieren, ob ihr sowas noch von anderen Kindern gehört habt. Danke und liebe Grüße, Carola.
Ja, das ist total spannend und auch etwas, in dem ich meine eigenen Kinder echt wiedererkenne. Ich habe auch das Gefühl, dass die in ihren beiden unterschiedlichen Sprachen so ein bisschen unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Also natürlich Facetten ein und derselben Persönlichkeit, aber tatsächlich gibt es das, dass Kinder eine Sprache so ein bisschen als ihre Herzenssprache entdecken und das ist nicht immer die Umgebungssprache oder die Sprache, in der sie sozusagen am meisten sprechen und da dann auch sozusagen eine andere Seite ihrer Persönlichkeit in Sachen Verhalten, Interaktion zeigen können. Und ich kenne das auch in gewisser Weise von mir selbst. Also ich merke auch, dass wenn ich mich mit englischsprachigen Freundinnen und Freunden unterhalte, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich bin da so ein bisschen eine andere Version meiner selbst, als wenn ich Deutsch spreche. Und das ist was relativ viele Menschen uns berichtet haben. Und gleichzeitig finde ich auch spannend, aus dieser E-Mail so herauszulesen, wie gut anscheinend das geklappt hat, dass sozusagen dieser kleine Junge, der in Deutschland aufwächst und den englischsprachigen Papa hat, so gut Englisch gelernt hat, dass er sozusagen in England sofort, ne, in eine Konversation mit dem Buchhändler und mit der Oma und so einsteigen konnte. Und uns haben nämlich auch einige Eltern geschrieben, die das mit der Zweisprachigkeit versuchen. Die sagen, man unterschätzt total, wie viel Input Kinder auch in der Sprache brauchen, um die wirklich sprechen zu lernen. Und auch ein sehr engagiertes Elternteil kann das manchmal kaum bewerkstelligen, diesen ganzen Sprachinput zu geben, wenn die gesamte Umgebungssprache aber eine andere ist. Also uns haben mehrere auch geschrieben, dass ihre Kinder tatsächlich mit einem englischsprachigen Vater oder Mutter zum Beispiel oder anderssprachigen Elternteil aufwachsen, ja, und die Sprache dieses Elternteils eher rudimentär beherrschen. Und da sieht man eben auch wieder, Kinder nehmen sowas sehr unterschiedlich auf und an. Und bei diesem kleinen Sohn von Carola scheint es eben so zu sein, dass der mit Englisch echt so klickt, ne? Der scheint da wirklich so seine Herzenssprache gefunden zu haben. Und ich finde das was ganz, ganz Schönes, wenn Kinder das so erleben.
Mhm. Ja, ja. War mir so nicht bewusst, fand ich einen schönen, schönen Zuruf auch.
Genau. Ja. Ja, ihr habt insgesamt ganz viele tolle und ja, sehr interessante Einblicke uns geschildert. Wir werden dieses Thema auch des multikulturellen Aufwachsens, da geht es ja nicht nur um Sprache, auf jeden Fall auch nochmal aufgreifen hier im Podcast.
Voll gerne. Aber nicht heute, genau. Deswegen vielen Dank für heute. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Genau. Und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.